Lass uns die Hände falten zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dieses Jahr in deinem Namen beginnen dürfen. Dass dein Name über unserem Leben in diesem Jahr stehen darf. Wir danken dir, dass du uns den Wert und den Schatz deines Namens hast bekannt werden lassen und dass wir unter deinem Namen unser Leben führen dürfen. Herr, wir tun Buße über die Vergessenheit deines Namens in unserem Land und in unserem Volk. Wir beklagen, wie dein Name durch den Schmutz gezogen wird und wie wenig es geehrt wird. Wir wissen, wie wir gerade eben gesungen haben, dass dein Name aller Bürger heil ist und in deinem Namen, der ein Kleinod ist, mit keinem zu vergleichen, dass darin Trost und Hort ist für unser Leben. Wir danken dir, dass dein Name Sonn und Schild ist. Sonn und Schild, welche allen Kummer stillt. Herr, wir bitten dich, wo wir jetzt deinen Namen anrufen und im Vorzeichen deines Namens dieses neue Jahr beginnen, dass dein Name ein Leitstern sei für uns auf unserem Weg in der Nachfolge. Wir danken dir und preisen dich und bitten dich, lass dein Name unsere Losung sein in diesem neuen Jahr. Amen. Ich muss gestehen, dass ich zunächst einmal etwas überrascht war, als ich die Jahreslosung für dieses Jahr zur Kenntnis genommen habe. Das war irgendwann im vergangenen Jahr, um die Mitte des Jahres. Und ich konnte im ersten Augenblick nicht viel damit anfangen. Das Wort steht im Buch Jesaja im letzten Kapitel, Kapitel 66, im 13. Vers und lautet: Gott spricht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Nun weiß ich nicht, was in diesem Jahr auf uns zukommt und weswegen wir Trost brauchen werden. Aber immer wieder erleben wir es doch, dass wir getröstet werden wollen, dass wir den Trost brauchen, den Trost, den wir uns selbst nicht geben können. Das ist ja das Besondere am Trost, wie an der Liebe auch. Man kann sich das nicht selber geben. Wir sind auf andere angewiesen. Und gerade auch als Menschen sind wir in ganz besonderer Weise auf andere angewiesen. Wenn man die Tierwelt anschaut, dann kommen die Küken auf die Welt, die picken ihren Weg selber frei aus der Eierschale. Und niemand hilft den Küken beim Fressen. Die suchen sich ihr Fressen vom ersten Augenblick an. Die stehen auf ihren eigenen Beinen. Freilich, die Glucke, die ruft die Küken, wenn Gefahr ist, unter ihr Gefieder, unter den Flügeln zum Schutz. Aber die Küken sind vom ersten Tag an selbstständig. Die Schildkröten, wenn die schlüpfen in etwa 60 Zentimeter Tiefe, die Meeresschildkröte an den warmen Stränden der Tropen, dann graben sie sich selber ihren Weg frei, 60 Zentimeter an die Oberfläche. Und die meisten werden von den Möwen oder von den anderen Raubvögeln und Vögel, die nach Fischen und anderen Dingen jagen auf dem Weg zum Meer schon aufgefressen. Und die, die es zum Meer schaffen und von der Brandung mit rausgenommen werden, die müssen für sich selber sorgen. Niemand kümmert sich um sie. Bei den Fischen genau das Gleiche. Bei den Schlangen, den Reptilien, bei den Säugetieren haben wir dann ein neues Paradigma. Die Säugetiere, die werden von der Mutter versorgt, gesäugt. Wenn bei den Elefanten irgendwie Gefahr in Verzug ist, dann stellen sich die großen Tiere um die kleinen zum Schutz. Aber sie müssen auf eigenen Beinen stehen. Sie müssen vom ersten Tag an mithalten mit der Herde. Wenn es näher kommt an den Menschen, was der äußeren Form, was die äußere Form betrifft, was die Biologen sagen, seien unsere nächsten Verwandten, was ich bitte mit Vorsicht zu genießen, wenn man zu den Menschenaffen kommt, dann halten sich die kleinen Äffchen an den Haaren der Mutter und werden getragen. Oder bei den Kängurus, da werden die kleinen Babys im Sack der Mutter, wo die Euter innen drin ist, werden sie getragen. Aber wenn man den Menschen anschaut, ist das nochmal was ganz, ganz anderes. Der Mensch kann meistens bis zum ersten Lebensjahr nicht einmal auf den eigenen Beinen stehen. Er ist angewiesen auf die Eltern oder andere Menschen für Schutz, dass es bekleidet wird, dass es sauber gehalten wird, dass es gewaschen und gebadet wird, dass es Zuwendung bekommt. Kinder, mit denen man nicht spricht, verkümmern. Es gab ein schreckliches Experiment in den Vereinigten Staaten am Anfang vom letzten Jahrhundert, als die Psychologie anfing aufzukommen. Das ist eine sehr junge Wissenschaft und man hat vieles nicht begriffen, nicht gewusst. Und da haben sie einfach sehen wollen, wie Findelkinder, die sonst sowieso nicht versorgt gewesen wären, wie die sich entwickeln, wenn niemand mit ihnen spricht. Sie sind alle gestorben. Ein Kind hat sich ein bisschen länger gehalten, ist, glaube ich, 2,5 Jahre alt geworden, aber total psychisch krank, unansprechbar und gestorben, weil es keine Zuwendung bekommen hat. Wir als Menschen, das höchste Glied in der Schöpfung, die Krone der Schöpfung, sind auf Bedürftigkeit geboren. Wir kommen zur Welt und sind hilflos. Wir brauchen Nahrung, Schutz, Kleidung, die Reinigung, die Zuwendung. Die kleinen Kinder, wenn man sie anlacht, was tun sie? Meistens lachen sie zurück. Es schafft etwas in ihnen, weil wir Menschen auch auf Kommunikation angelegt sind. Das ist ja ein großer Teil unserer Gottebenbildlichkeit, dass wir auf Kommunikation ausgelegt sind, dass Gott uns als Gegenüber haben will. Er will uns anlachen, dass wir ihn auch anlachen, so wie es bei den kleinen Kindern ist. Deswegen ist bei Menschen die Mutter etwas ganz, ganz Besonderes. Auch das Kälbchen, das Kälblein, das braucht auch die Mutterkuh. Sonst würde es verhungern. Und wie oft hat man das Kalb geschlachtet, weil man die Kuh hat schlachten müssen. Aber es ist eine andere Qualität. Die Qualität der Beziehung zwischen Mutter und Kind unter uns Menschen, die wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, ist eine ganz besondere. Und das merken wir daran, dass es fast nichts gibt, was eine Mutter für ihr Kind nicht tun würde. Fast nichts im Normalfall, was eine Mutter nicht tun würde für ihr Kind. Wir haben Kaninchen gehabt. Wenn es zu viele Kaninchen waren, dann hat die Mutter einen Teil von den Kleinen gefressen. Das gibt es auch bei anderen Tieren. Aber bei Menschen ist das ganz anders. Die Aufopferung der Mutter für das Kind, die Selbsthingabe. Ich habe das erst überhaupt schätzen gelernt, wo ich selber Vater wurde und gemerkt habe, wie man als Eltern 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 30, 31 Tage im Monat, 365 Tage im Jahr für das Kind da sein muss. Als Kind merkt man das doch gar nicht. Als Jugendlicher begreift man das gar nicht, was die Eltern alles in einen investiert haben. Aber es ist was ganz, ganz Hehres, etwas ganz Wertvolles, was ganz Heiliges, was die Mutter für ihr Kind alles tut. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ich habe in meinen ganzen Jahren als Seelsorger nur einmal den krassen Fall erlebt, wo die Mutter ihren erwachsenen Sohn gehasst hat. Das gibt es umgekehrt oft, dass Kinder ihre Eltern hassen, seltsamerweise. Genauso wie viele Menschen Gott hassen, die ihn ablehnen, mit ihm nichts zu tun haben wollen. Das gibt es oft genug in der Welt. Und da könnte ich eine Reihe von Beispielen aus meiner nächsten Umgebung erzählen, wo einer ein Leben lang einen Hass auf seinen Vater getragen hat. Bis ins Grab hat er den Hass auf seinen Vater getragen. Aber Mütter und Väter sind in der Regel von Liebe gefüllt, wenn es um ihre Kinder geht. Und dieser eine Fall, wo eine Mutter einen Hass auf ihren Sohn hatte, dann war das deswegen, weil ihr Sohn krimineller geworden ist und langjährig hinter Gitter gebracht wurde, und sie hat das für sich als eine große Schande empfunden. Sie hat gesagt, Herr Pfarrer, was habe ich denn gemacht, dass mein Sohn mir das antut? Sie ist nicht hinter Gitter gesessen, er ist hinter Gitter gesessen, aber sie hat das auf sich bezogen. Vielleicht hat sie auch Minderwertigkeitskomplexe, ich weiß es nicht. Aber sie hat gesagt, wie habe ich das verdient, diesen Schmach, diese Schande, dass mein Sohn ein Knacki ist? Ich habe gefragt, haben Sie ihn besucht, haben Sie sich ausgesprochen mit ihm? Das kommt gar nicht in Frage, der ist für mich tot. Das gibt es auch, ist aber die ganz, ganz große Ausnahme. Denn eine Mutter, die ein Kind zur Welt gebracht hat, unter Schmerzen, eine Mutter, die 9 Monate lang das Kind unter ihrem Herzen getragen hat und dem Kind das Leben gegeben hat, hat ein gottgegebenes Gefühl der Fürsorge und der Liebe für dieses junge Leben. Wenn die Mutter das nicht hätte, dann würden noch viel mehr Kinder verwahrlosen oder in den ersten Monaten umkommen. Wir haben ja letztes Jahr diese zwei Fälle gehabt, die durch die Medien gegangen sind. Furchtbare Fälle, wo eine Mutter 6, glaube ich, Kinder im Laufe der Jahre getötet und in Blumenkästen und so vergraben hat. Und eine andere Mutter, es sollen 9 gewesen sein, die sie umgebracht hat. Das ist aber krankhaft. Ja, das ist nicht normal. Das kann man sich nicht erklären, denn das Normale ist, dass man für das Kind da sein will. Und jetzt sagt Gott: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet, ganz selbstlos, aufopferungsvoll, bedingungslos. Das ist der Unterschied auch zwischen Väter und Mütter. Ja, wenn das Kind, achtjährige Junge, kommt heulend rein von draußen, blutüberschmierte Hand. Was macht die Mutter? Oh, da müssen wir, komm her. Ja, Umarmung, die Hand festhalten, vielleicht mit dem eigenen Kleid umwickeln, dass die Blutung stoppt, und der Vater steht daneben und sagt: Sag mal, wie blöd kannst du sein? Ich habe dir das doch 10-mal gesagt, du sollst nicht mit dem Messer spielen. Ja. Vater hat auch eine andere Aufgabe, hat eine Erziehungsaufgabe in der anderen Art und Weise. Das sind Väter und Mütter. Ich überzeichne natürlich, das ist Karikatur, aber sind unterschiedlich. Und an dieser Stelle vergleicht sich Gott mit der Mutter in dieser Fürsorge. Und das ist so tröstlich. Wir kennen ja Gott als Vater. Und Gott sei Dank haben wir ihn zum Vater. Und dieses Vaterbild ist etwas, was uns trägt in unserem Leben. Die Psychologen sagen uns, es ist nicht in erster Linie wichtig, dass das Kind mit seinem Vater groß wird. In erster Linie ist es wichtig, dass das Kind weiß, ich habe einen Vater, ich weiß, wer das ist, und ich weiß, der ist auf mich stolz. Aber bei der Mutter ist das anderes. Können Sie sich noch an Ihre Mutter erinnern, als Sie ein kleines Kind waren, so 2, 3, 4 Jahre alt? Schwierig, das ist schwierig. Man hat noch die Erinnerungen von später, als man die Aussteuer mit der Mutter weggepackt hat oder verschiedene Erinnerungen auch von der Konfirmation oder von der Einschulung und solche Dinge. Ist das Bild vielleicht erblasst? Ich habe nur flüchtige Erinnerungen an meine Mutter in den ersten 3, 4 Lebensjahren. Eine Erinnerung der lustigen Art: Wir waren ja 6 Kinder und bei uns war immer alles drunter und drüber. Ich bin geboren 52, am Ende des Jahres, 11 Monate später sind Zwillinge geboren, und danach, 1,5 Jahre später, ist nochmal ein Nesthäkchen gekommen. Also es gab eine Zeit, wo meine Mutter 3,5 Kinder in Windeln hatte. Also ich war noch nicht ganz draußen, wo das letzte geboren ist. Und dann habe ich noch 2 ältere Schwestern. Und da war immer ein voller Tisch und war immer viel Leben am Tisch. Und es ist nicht nur einmal gekommen, dass die Milch verschüttet wurde. Das war eher ein wiederkehrendes Ereignis bei so vielen Kindern. Und ich habe aber dieses eine Mal richtig klar in Erinnerung, wie die Milch, ich saß in Richtung Hinterhof und konnte durchs Fenster rausgucken. Und auf meiner Seite vom Tisch ist die Milch runtergekippt. Wer das runtergeschmissen hat, ob ich selber oder eins von meinen Geschwistern, weiß ich nicht. Aber ich war geschockt. Ja, oh, jetzt habe ich was ganz Dummes gemacht. Dann hat meine Mutter gesagt, ach, mach mal die Türe auf und ruf die Katzen rein. Und da kamen die ganzen Katzen. Wir hatten zu der Zeit, es war Katastrophe, ich glaube 4 Mutterkatzen und die hatten alle kleine. Es waren 36 Katzen auf einmal. Mein Vater, der wollte sie nicht umbringen und ja, das war halt so ein Problem. Und da war die Milch ratzfatz weg. Ja. All die kleinen Katzen unter dem Tisch und dann hat es geheißen, und jetzt wieder raus mit denen. Und dann haben wir alle wieder raus gescheucht. So eine Erinnerung von der Mutter, oder wo sie, wir hatten alle so eitrige Abszessen, so Farunkeln. Das war damals irgendwie eine Epidemie. Die ganzen Kinder in der Nachbarschaft hatten das. Und wir waren alle im Bett und sie hat diese so eitrigen Farunkel, hat sie dann ein Eiter rausgepresst und es hat so weh getan. War furchtbar. Kurz darauf hatten wir dann alle Keuchhusten. Ja, sie haben ihre Erinnerungen. Die Mutter war immer da. Die war immer da. Hat für einen gesorgt. Hat nach einem geschaut. Mein Lieblingsbild, also Foto von meiner Mutter ist, wo sie mich als ganz kleines Baby in einem Indianer-Wiegebrett eingewickelt hat. Die waren kurz vom Missionsgebiet bei den nordamerikanischen Indianern, waren sie 3 Tage vor meiner Geburt nach Los Angeles gezogen und dann bin ich geboren. Und die hatten das halt dabei vom Indianerreservat. Die Indianer hatten ihr das als Geschenk wohl mitgegeben, als Abschiedsgeschenk. Sie war ja hochschwanger und bei uns braucht man einen Kinderwagen, einen Stubenwagen, einen Sportwagen. So. Und bei den Indianern hat man ein Wiegebrett. Und das ist so ein Brett, sieht aus wie ein Schneeschuh und da wird das Kind eingebunden mit Stoffbahn. Ja. Wird ganz fest gesurrt. Und dann kann man dieses Wiegebrett auf den Rücken wie ein Rucksack tragen und man kann das in einen Baum hängen und dann sieht das Kind, das dreht so mit dem Wind und dann kann das Kind sehen, was so alles passiert und ist aufgehoben. Ja? Und da hat sie mich in so einem Wiegebrett auf dem Arm. Und das ist ein Bild, das ist das Lieblingsbild, das ich habe von meiner Mutter. Erinnerungen haben wir aber normalerweise an späteren Ereignissen. Und ich glaube, dass das mit auch eine Rolle spielt, warum Gott hier sagt, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet, denn das, was die Mutter alles für uns getan hat, jeden Tag 5-mal die Windeln gewechselt, alles gewaschen, alles gebügelt, alles aufgeräumt. Das wissen wir alles nicht mehr, bis wir aus dem Haus gehen. Das ist vergessen, verdrängt. Und so ist es auch bei Gott. Wie viel tut er für uns tagtäglich? Aber wir verdrängen es, wir vergessen es. Wir hätten gar keine feministische Theologie gebraucht. Hier an dieser Stelle sagt die Bibel alles, was man braucht über das Weibliche an Gott, dieses Mutterbild. Wir wissen ja, in der Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1, Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, Mann und Frau schuf er sie. Zu seinem Bilde als Mann und Frau. Also ist die Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen ein Spiegelbild, das nur erkennbar ist, Wenn wir die Unterschiede zwischen Mann und Frau sehen, Mann allein ist nicht genug, um Ebenbild Gottes zu sein, Frau ist nicht genug, um Ebenbild Gottes zu sein, aber gemeinsam in diesem Androgynen, wie man sagt in der Fachsprache, gibt es ein ganzheitlicheres Bild von dem, was Gott ist. Und an dieser Stelle wird das Weibliche, das Mütterliche, das Fürsorgliche, das Aufopfernde hier thematisiert. Erinnerungen an die eigene Kindheit hat man nicht, aber wenn man selber Kinder hat oder wenn die Kinder Kinder bekommen, dann wird es wieder ganz frisch und ganz neu. Wir hatten jetzt das Vorrecht, das jüngste Enkelkind, das siebte Enkelkind, jetzt bei uns zu haben, 14 Tage lang nach Weihnachten. Gott sei Dank ist die Mama auch mitgekommen. Wir lieben den Kleinen, der ist ja 3 Monate alt. Heiß und innig ist ein ganz, ganz süßer Knopf. Den könnte man den ganzen Tag knuddeln, ja. Und auf dem Schoß haben und herzen und liebkosen. Aber da kommen Zeiten, da geht's dem nicht gut. Und da hilft gar nichts, außer die Mama. Auch wo der Schwiegersohn, also Mann von meiner Tochter, die jetzt ihr erstes Kind bekommen hat, als der dazu kam, der konnte noch besser als meine Frau oder ich das Kind beruhigen, wenn es unruhig geworden ist. Aber es auch bei ihm gab es dann den Punkt, wo er gesagt hat, hilft alles nichts, wir müssen die Mama holen. Ja. Nur sie kann das tun. Und wissen Sie, liebe Geschwister, so wie die Mutter für das kleine Kind die letzte Adresse ist, nach der Mama gibt es keine Adresse mehr, ja, wo helfen könnte, wenn das Kind unzufrieden ist oder wenn es schreit. Die Mama ist die letzte Adresse, da kann man den schwarzen Peter nicht weiterschieben. Das bleibt, so ist es bei Gott. Er ist die letzte Adresse. Und wie gut ist es, dass Gott als letzte Adresse sich mit einer Mutter vergleicht. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Martin Luther umschreibt Gottes Zuwendung zu uns Menschen als ein Backofen voller Liebe. Ein Backofen voller Liebe. Das ist ein schönes Bild. Die Wärme, der Backofen, wo alles Gute rauskommt. Die Mutter als Quelle der Liebe. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Aber diese Liebe, die ist kein Automatismus. Und sie ist schon gar keine billige Liebe. Und es ist wichtig, den Kontext von diesem Vers in Jesaja 66 mitzulesen. Der Kontext ist wichtig und ich sage es gleich im Voraus, ist auch beunruhigend. Der Zusammenhang ist beunruhigend. Die bedingungslose Liebe Gottes wird nämlich nur wirksam, wo sie angenommen wird. Ich lese ein paar Verse aus dem Zusammenhang. In 66,2 des Jesaja-Buchs heißt es, meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Auf die hat er seinen liebevollen Blick gewandt. die in dieser Welt elend sind, die zerbrochenen Geistes sind und die erzittern vor seinem Wort, die seine Heiligkeit, die Mutter, das ist die eine Seite Gottes, aber seine Heiligkeit, das ist die andere Seite. Und das dürfen wir nicht vergessen, der erzittert vor meinem Wort. Haben wir diese Hochachtung vor dem Wort Gottes, dass wir das ernst nehmen, ganz, ganz ernst. In Vers 3 folgende führt Jesaja noch genauer aus, was er meint. Wer einen Stier schlachtet, gleich dem, der einen Mann erschlägt, nämlich die Leute, die ein Opfer darbringen, ohne es ernst zu meinen. Wer ein Schaf opfert, gleich dem, der einem Hund das Genick bricht. Die bringen ihr Opfer dar, ohne dass sie die Heiligkeit Gottes im Auge haben. Wer ein Speisopfer bringt, gleich dem, der Schweineblut spendet. Der Gottesdienst der Menschen ist so oberflächlich, dass es ein Ärgernis vor Gott ist. Deswegen heißt es auch bei Hosea und in Psalmen, ich brauche eure Opfer nicht oder ich hasse den Geruch eurer Opfer. Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren eigenen Wegen und ihre Seele gefallen hat an ihren Gräueln, so will auch ich Lust daran haben, dass ich ihnen weh tue. Und ich will über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Denn ich rief und niemand antwortete. Ich redete und sie hörten nicht und taten, was mir nicht gefiel und hatten ihre Lust an dem, woran ich kein Wohlgefallen hatte. Hört des Herrn Wort, die ihr erzittert vor seinem Wort. Es sprechen eure Brüder, die euch hassen und verstoßen um meines Namens willen. Lasst doch den Herrn sich verherrlichen, dass wir eure Freude mit ansehen. Doch sie sollen zu Schanden werden. Horch, Lärm aus der Stadt, horch vom Tempel her, horch, der Herr vergilt seinen Feinden. Freut euch, Vers 10, mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr, alle, die ihr über sie traurig gewesen seid, denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Was für ein Trost ist das? Was für ein Trost ist das, mit dem Gott sein Volk tröstet? Es ist der Trost der Annahme und nicht des Verstoßenseins. Es ist der Trost des Geborgenseins in seinem Schoß, an seiner Brust. Aber die anderen, die auf den Ruf nicht gehört haben, die werden den Zorn des heiligen Gottes erfahren. Wie schon eingangs gesagt, ich weiß nicht, was dieses Jahr uns bringt. Aber ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung, dass es dieses Jahr für diejenigen, die mit Ernst Jesu Jünger sein wollen, dass es für sie noch schwieriger wird, als es bisher war. Der allgemeine Trend geht dahin, dass jeder, der ganze Sache mit dem Glauben macht, der wird von der Gesellschaft für borniert, für fanatisch, für extremistisch und für gefährlich gehalten. In Schweden ist vor wenigen Monaten eine Pfingstfamilie die Kinder vom Jugendamt weggenommen worden, weil sie die Kinder angeblich zu radikal im Glauben erzogen hätten. Außerdem hätten sie die Kinder körperlich gezüchtigt. Die Kinder einfach weggenommen von den eigenen Eltern. Auch in Deutschland gibt es solche Fälle, da hat das Jugendamt einer Familie nachgestellt durch ganz Nordafrika. Die Familie hat gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Kinder in dieser Schule den Unterricht mitbekommt, wo diese Dinge mit Sexualkunde und den aufklärerischen Gedankengut und den atheistischen Ansatz, was die Lehrer dort vertreten. Wir wollen nicht, dass die Kinder dem ausgesetzt werden. Wir wollen sie zu Hause schulen. Und da hat das Jugendamt alles in Bewegung gesetzt, Außenministerium, alles, dass diese Familie nach Deutschland zurückgeholt wird und die Kinder von den Eltern weggenommen, damit sie im Sinne der gegenwärtig geltenden Weltanschauung in unserem Staat erzogen werden. Das sind Einzelfälle. Bei uns am Alprand in Biesingen ist eine 16-Jährige morgens um 4 Uhr von 30 Polizisten in Gestapo-Manier abgeholt worden und in eine psychiatrische Anstalt geführt worden, weil sie den Schulbesuch geweigert hat, weil sie Dinge im Unterricht einfach nicht akzeptieren konnte und ständig gemobbt war wegen ihrer christlichen Ansichten. In Biesingen bei Balingen. Es wird immer schwieriger werden, für Menschen, die sagen, das Wort Gottes, die Bibel, das gilt für mich, egal was die anderen sagen. Es wird schwieriger werden und viele, viele Christen machen Kompromisse um der Bequemlichkeit willen, um nicht ins Abseits gestellt zu werden, damit es für sie einfacher ist, im Leben so ihren Weg zu machen. Ich will niemanden verurteilen. Aber ich merke es, wie es in der jüngeren Generation schon fast unmöglich ist, ein Bekenntnis abzuverlangen. Die jungen Leute sagen, ja, die anderen denken halt anders, das ist okay, ich denke so, die denken so. Nach dem Motto, jedem Kind sei Luftballähnle, nicht? Oder wie es der alte Fritz sagte, ein jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und das Postmoderne, das dringt immer weiter durch und alles ist okay, alles ist möglich, solange du nicht sagst, etwas ist nicht möglich. Und wenn man sagt, du kannst nur durch Jesus Christus das Heil erlangen oder eine bestimmte Art und Weise des Verhaltens ist nach den Maßstäben der Bibel Sünde, dann kriegt man Probleme. Auch heute schon in unserer Gesellschaft. Und ich denke, dass das schwieriger wird. Und das Volk, das dieses Wort zugesprochen bekommen hat durch Jesaja, Dieses Volk ist in einer ähnlichen Situation gewesen. Es waren die wenigen, die treu geblieben sind. Die ganze Priesterschaft und falschen Propheten, die haben zur Zeit Jesajas gesagt, das ist alles kein Problem, Gott wird schon nichts Schlimmes tun. Ihr könnt gerade so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Bei Jeremia ist das noch krasser der Fall geschildert. Und Gott sagt, diejenigen, die auf seinen Ruf hören, die sich ihm zuwenden, die werden getröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Das ist nicht dieses allerwelts billige Gnade, was wir heutzutage so oft hören, angebliche Rechtfertigungslehre, dass alle Menschen in den Himmel kommen, alle sind okay, Jesus ist für alle gestorben, also sind alle auch gerechtfertigt. Jesus ist für alle gestorben. Aber wer nicht zum Kreuz kommt und das in Anspruch für sich nimmt und sagt, du bist für mich gestorben, der hat nicht die Gnade, sondern den Zorn dessen, der sein Leben für ihn gegeben hat. Das will unser Abschnitt uns sagen. Dieser Trost auf dem Hintergrund des Zornes eines heiligen Gottes. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Amen.